Grüß Gott, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb. Aus Mainz hören Sie wieder die Quellgrundsendung am Freitagabend. Und wir Schwestern, wir Klarissenkapuzinerinnen von der ewigen Anbetung, wir heißen Sie nicht nur willkommen zur heutigen Sendung, sondern wir möchten Sie auch willkommen heißen im neuen Jahr und wünschen Ihnen zwar etwas verspätet, aber immerhin wünschen wir Ihnen Gottes Segen für dieses Jahr, dass es für Sie ein Jahr wird, in dem Sie wiederum spüren, dass Gott Ihren Weg mitgeht und Sie behütet bei jedem Ihrer Schritte. Wenn ich Sie nun frage, was wir denn am 6. Januar, also vor wenigen Tagen erst, gefeiert haben, so werden Sie sicherlich, je nachdem wo und wen ich frage, verschiedene Antworten geben. Die meisten werden wohl sagen, ja, wir feierten das Dreikönigsfest, die heiligen drei Könige. Andere würden vielleicht sagen, wir haben gefeiert die Erscheinung des Herrn. Und wiederum andere, wir haben das Fest der Epiphanie gefeiert. Und wenn wir jemanden aus der Ostkirche fragen, so wird er antworten, am 6. Januar feiern wir das Geburtsfest unseres Herrn Jesus Christus. Was haben wir nun eigentlich gefeiert? Es gibt verschiedene Bezeichnungen für dieses Fest und es gibt verschiedene Traditionen. Wenn wir in das Stundengebet dieses Tages schauen, so können wir bei der Magnificat-Antiphon die Antwort auf diese eingangs gestellte Frage finden. Da heißt es nämlich, drei Wunder heiligen diesen Tag. Heute führte der Stern die Weisen zum Kind in der Krippe. Heute wurde Wasser zu Wein bei der Hochzeit. Heute wurde Christus im Jordan getauft, uns zum Heil. Halleluja. Wussten Sie, dass man an diesem Tag, am 6. Januar, gleich drei Festgeheimnisse betrachtet? Nicht nur die Weisen aus dem Morgenland, die in der Tradition zu drei Königen geworden sind, sondern auch das Festgeheimnis der Taufe Jesu und des ersten Wunders, das Jesus tat bei der Hochzeit zu Kana, als er Wasser in Wein verwandelt hat. Dieses Fest hat also eine lange Tradition, eine lange Geschichte und es hat sich auch in verschiedenen Zeiten ein wenig geändert. Es entstand, ich möchte es am Anfang kurz erwähnen, es entstand in Ägypten, im heidnischen Ägypten feierte man immer vom 5. bis zum 6. Januar die Geburt des Sonnengottes Aion aus der Jungfrau Kore. Und am 6. Januar, am Tag, ging man zum Nil, um heilbringendes Wasser zu schöpfen. Und dieses Fest wurde von den ersten Christen Anfang des 4. Jahrhunderts übernommen als ein christliches Fest, an dem man der Taufe Jesu, seiner Geburt und auch seines ersten Wunders gedachte. Also eine ganz enge Verknüpfung, so wie wir es ja auch von Weihnachten her kennen, wie das Weihnachtsfest entstanden ist. Also man gedachte der Geburt, der Taufe und seines ersten Wunders. Etwas später wurde dann in Rom das Weihnachtsfest auf den 25. Dezember gelegt. Und so wurde das Gedenken der Geburt Jesu, ich möchte sagen, ersetzt durch die Geschichte, die wir dann immer am Heiligen Dreikönigsfest hören, ersetzt. Wir gedenken der Weisen, die Jesus anbeten in der Krippe. Also ein Fest, das nicht mit einem Gedanken gedacht werden kann, sondern wo es darum geht, wo Gott uns erscheint, nämlich in der Anbetung der Weisen, die in ihm Gott erkennen und ihn vor ihm auf die Knie fallen. Er erscheint als Gottes Sohn bei der Taufe und bei der Hochzeit zu Kana. Und da es an diesem Festtag nun mal drei Festgeheimnisse gibt, möchten wir am heutigen Abend diese drei Gedanken ein wenig vertiefen und zu jedem Festgeheimnis ein wenig nachdenken, gemeinsam mit Ihnen. Wir möchten Sie einladen, uns mit uns auf die Spur zu machen, diese einzelnen Motive ein wenig zu betrachten und zu vertiefen. Ein Gedanke noch zum Schluss. Wenn wir an Weihnachten auf die Menschwerdung Christi schauen, schauen wir damit ja auf seine Erniedrigung, auf seinen Abstieg. Der große Gott wird ein kleiner Mensch. An Erscheinung des Herrn ist die Richtung genau umgekehrt. Wir schauen mehr den herrscherlichen Aspekt dieses Vorgangs der Menschwerdung, dass es nämlich um Gott geht, dass dieser kleine Mensch in der Krippe tatsächlich Gott ist. Gott, der Mensch geworden ist, aber der, so erleben wir es ja dann bei seinem Auftreten, der seine Königsherrschaft aufrichtet. Und so sollen die heutigen Betrachtungen zu diesem Thema darauf schauen, wie der Mensch Jesu uns als Gott begegnet, wie er in seiner königlichen Würde erscheint. So laden wir Sie ein, in diese Festgeheimnisse einzutauchen.
Jesus, der in Bethlehem geboren wurde, bei ihm hat alles mitgespielt. Selbst die Schöpfung hat mitgespielt. Der Himmel, das Sternenzelt, alles hat mitgespielt. Und er bekam einen besonderen Stern. Einen ganz besonderen Stern, den die Menschen sehen konnten und der sie zur Krippe lockte. Es muss ein wunderbares Schauspiel gewesen sein, ein ganz besonderes, dass sich diese Magier, diese Sterndeuter augenblicklich auf den Weg gemacht haben. Denn sie glaubten an eine Verheißung, dass im Lande Juda ein König geboren werden sollte. Es war eine uralte Verheißung, die in ihren Herzen klang. Und diesem Klang wollten sie folgen, sie wollten ihm nachgehen. Sie wollten es nicht versäumen, diesen ganz besonderen, neugeborenen König von Anfang an anzubeten, ihm zu huldigen. Und sie machten sich auf den Weg. Sie nahmen viele Entbehrungen auf sich, zuweilen Ungewissheit, zuweilen wussten sie nicht mehr, sollten sie rechts oder links gehen. Und doch, eines Tages fanden sie nach Jerusalem. Und für sie war es keine Frage, ein neugeborener König kann man nur in einem Palast finden. Wie groß war ihr Erstaunen, als selbst der König keine Ahnung hatte. Der König, der es wissen müsste, er wusste nichts von einem neugeborenen König. Im Gegenteil. Diese Magier, diese Sterndeuter jagten ihm Angst ein. Und er ließ seine Weisen kommen. Und die bezeugten ihm, dass in Bethlehem ein neugeborener König zur Welt käme. Entschuldigung. Dass Bethlehem nicht die geringste Stadt wäre, sondern dass aus ihr der König hervorgehen sollte, der sein Volk erlösen könnte. Herodes, so hieß der damalige König, bekam Angst. Er bekam sehr große Angst. Und voller Hinterlist teilte er diesen Sterndeutern mit, wohin sie gehen sollten, wo sie den König finden könnten. Und er schickte sie auf den Weg mit dem Auftrag, sie mögen genau nachforschen und ihm dann sagen, wo dieser neugeborene König zu finden sei, damit auch er, König Herodes, sich aufmachen könnte, um diesem König zu huldigen. Diese drei Sterndeuter, sie hatten ihren Stern im Palast verloren. Im Palast war kein Stern zu finden. Da war keine Wegweisung. Aber sie machten sich wieder auf den Weg und im Evangelium heißt es, und plötzlich sahen sie wieder den Stern, der genau über dem Ort stehen blieb, wo sich das Kind befand. Und sie waren voller Freude. Es war genau der Stern, der sie geführt hat. Und nun zeigte ihr, wo sie ihn jetzt finden können. Und es heißt im Evangelium, und sie traten in das Haus, sahen das Kind und Maria, seine Mutter. Sie fielen nieder und huldigten ihm. Die Schöpfung hat mitgespielt, als der Schöpfer seinen Geschöpfen gleich wurde. Und sofort hat er die Menschen zu sich gelockt. Es ist ein Gott, der von Anfang an nur eines im Sinn hatte, den Menschen seine Liebe zu zeigen, die Menschen an sich zu ziehen. Und damit hatte er begonnen mit diesen drei Weisen. Sie brachten ihm das Kostbarste mit, was sie finden konnten, was sie dachten, dass es eines Königs würdig wäre. Sie schenkten ihm ihr Gold. Sie schenkten ihm Weihrauch. Und sie brachten ihm Myrrhe mit. Das Gold der Liebe, so könnte man es deuten, den Weihrauch, den wir nur einem Gott oder den wir nur Gott darbringen dürfen. Und die Myrrhe, sie passte schon. Denn das Kind, das in dieser Armut geboren wurde, es wusste schon etwas vom Geheimnis des Kreuzes, vom Leid, vom Sterben müssen. Denn sobald der Mensch geboren ist, geht er auf sein Sterben zu. Und Jesus, dieser kleine Sohn Gottes, er wollte es nicht anders haben. Er wollte mit seinen Geschöpfen so gleich werden, dass er mit ihnen auch auf sein Sterben zuging. Und die Myrrhe, sie erinnert an das Sterben. Es ist ein Stern, der uns immer wieder aufmerksam machen will, wo wir den Herrn finden können. Oft sind es Sterne in unserem Leben, wenn wir sie beachten, dass sie uns dorthin führen, wohin unser Weg gehen soll. Aber der schönste Stern ist der, der über dem Ort stehen bleibt, wo Jesus ist. Und dies wünschen wir uns, dass wir Sterne haben, die uns zu Jesus führen, dass wir Menschen kennenlernen, die uns zu Jesus führen. denn er möchte uns finden. Er möchte, dass wir uns auf die Suche machen, auch wenn wir von weit her kommen. Aber er ist derjenige, der uns erwartet, der sich von uns finden lassen will. Und das können wir von den drei Sterndeutern lernen, dass wir keine Ruhe geben, bis wir diesen neugeborenen König, bis wir den König unseres Herzens gefunden haben.
Wenden wir uns nun dem zweiten Festgeheimnis zu, des Festes Erscheinung des Herrn. Die Taufe Jesu. Wir werden sie auch am kommenden Sonntag feiern, am Sonntag nach Epiphanie. Dort werden wir auf dieses Ereignis schauen, wenn wir das Evangelium hören. Aber auch am 6. Januar ist dieses Festgeheimnis mitgedacht und wir hören immer wieder davon in den verschiedenen Stundengebeten, die wir beten, in Antiphonen, in den Orationen. Die Taufe Jesu, sie wird von jedem der vier Evangelisten beschrieben. Und ich möchte die Stelle vorlesen, die wir jedes Jahr im Lesejahr C hören werden, nämlich aus dem Evangelium nach Lukas. Lukas schreibt über dieses Ereignis Folgendes. In jener Zeit war das Volk voll Erwartung und alle überlegten im Stillen, ob Johannes nicht vielleicht selbst der Messias sei. Doch Johannes gab ihnen allen zur Antwort, ich taufe euch nur mit Wasser. Es kommt aber einer, der stärker ist als ich, und ich bin es nicht wert, ihm die Schuhe aufzuschnüren. Er wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Zusammen mit dem ganzen Volk ließ auch Jesus sich taufen. Und während er betete, öffnete sich der Himmel und der Heilige Geist kam sichtbar in Gestalt einer Taube auf ihn herab. Und eine Stimme aus dem Himmel sprach, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Gefallen gefunden. Soweit der Evangelist Lukas zur Taufe Jesu. Mir fällt auf, dass Lukas beschreibt, dass das Volk voller Erwartung auf den Messias. Und es ist für mich ganz wichtig, dass auch wir diese Erwartung in uns tragen. Nicht umsonst haben wir ja 4 Wochen lang Advent gefeiert, Zeit des Wartens und waren auch in stiller, in froher Erwartung auf den, der da kommen wird. Während dieses Volk voll Erwartung auf den Messias wartet, gibt es jemanden, der die Ankunft, ja, ich möchte sagen, die zweite Erscheinung vorbereitet. Johannes, er tauft die Menschen und ruft sie zur Umkehr auf. Und er wird derjenige sein, der Jesus taufen wird. Er steht an der Schwelle hin zur Menschwerdung. Er begegnet, als er im Mutterleib ist bei Elisabeth, diesem noch nicht geborenen Gottessohn und spürt sein Dasein jetzt an der Schwelle zu seiner ersten Erscheinung, wo er in Erscheinung tritt und als Gottessohn in Erscheinung tritt. Auch hier ist er wieder zu finden. Und er sagt von sich, er, der kommen wird, ist stärker als ich und ich bin es nicht wert, ihm die Schuhe aufzuschnüren. Ganz realistisch sagt er, ich bin es nicht wert, ihm die Schuhe aufzuschnüren. Und doch erachtet ihn Jesus für wert, dass er ihn tauft. Welch eine Sichtweise. Jesus sieht in ihm einen ganz anderen Wert als Johannes in sich selbst. Er lässt sich von Johannes taufen und reiht sich ein in die Reihe des ganzen Volkes, denn es heißt, zusammen mit dem ganzen Volk ließ auch Jesus sich taufen. Er reiht sich ein in die Menschenmenge, er ist einer von ihnen. Er ist, so scheint es, ein ganz normaler Mensch. Und doch ist er es nicht, denn während er betete, so heißt es, öffnete sich der Himmel. Und der Heilige Geist kam sichtbar in Gestalt einer Taube auf ihn herab. Doch kein gewöhnlicher Mensch. Denn es ertönt ja diese Stimme, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Gefallen gefunden. Wir gewöhnliche Menschen, auch wir dürfen den Heiligen Geist empfangen. Auch wir dürfen getauft werden und wir sind getauft auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und wir dürfen geliebte Söhne und Töchter des Vaters werden, weil Jesus diesen Weg gegangen ist, weil er so in Erscheinung getreten ist und uns diesen Weg gebahnt hat. So tritt Jesus zum ersten Mal öffentlich auf, am Jordan, er lässt sich taufen und zeigt uns auch heute noch damit einen Weg. Und mir gefällt es besonders gut, wenn es hier heißt bei Lukas, und während er betete, öffnete sich der Himmel. Kann das nicht auch ein Programm für uns sein, dass wir immer wieder beten, ins Gebet gehen und dadurch mithelfen, dass der Himmel sich öffnet und dass der Heilige Geist herabkommen kann. Wir beten ja beileibe nicht immer für uns selbst. Und wenn wir für uns beten, so wirkt es auch immer nach außen. Wir können den Himmel offen beten. Wir können unsere Gebete zum Himmel schicken und damit den Himmel öffnen und dem Heiligen Geist einen Weg bahnen. Und wir können wie Johannes dem Herrn einen Weg bahnen durch unser Leben, wenn wir erfüllt sind und uns erfüllen lassen vom Heiligen Geist. Und so zeigt uns die Taufe des Herrn auch für uns persönlich unseren Weg, dass wir auch erkennen, so wie Johannes sagt, dass er uns mit dem Heiligen Geist und mit Feuer getauft hat. Und so möge das Feuer, das er in uns hineingelegt hat, immer mehr brennen. Brennen aus Liebe zu ihm und hineinbrennen in die Welt, damit seine Liebe sich immer weiter verströmen kann und auch heute noch wirkt, dort, wo wir unser Feuer nach außen brennen lassen und dort, wo wir so beten, dass der Himmel sich immer weiter öffnen kann.
Das dritte Geheimnis, dass wir an Erscheinung des Herrn mit der Taufe Jesu und mit den drei Königen zusammensehen, ist die Hochzeit zu Kana, sein erstes Wunder. Es ist bezeichnend, dass es auf Anregung seiner Mutter geschah, so wie wir im Evangelium lesen. Es heißt da, am dritten Tag fand in Kana in Galiläa eine Hochzeit statt. Und die Mutter Jesu war dabei. Auch Jesus und seine Jünger waren zur Hochzeit eingeladen. Als der Wein ausging, sagte die Mutter Jesu zu ihm, sie haben keinen Wein mehr. Wie oft mag Maria zu ihrem Sohn sagen, sie haben keine Liebe mehr, sie haben keinen Frieden mehr, sie haben keine Barmherzigkeit mehr. wenn du sie ihnen nicht schenkst, wenn du ihre Herzen nicht verwandelst, dann geht ihnen die Liebe aus. Jesus sagt, dass seine Stunde noch nicht gekommen ist, aber Maria, sie weiß, ihr Sohn wird seine Barmherzigkeit all jenen schenken, denn er kann die Fürsprache seiner Mutter nicht umgehen. Im Gegenteil, liebend gern erfüllt er die Wünsche seiner Mutter. Maria, so heißt es im Evangelium, sagte zu den Knechten, was er euch sagt, das tut. Also sie sagt schon im Voraus zu uns, habt Vertrauen, tut bedenkenlos, was er euch sagt, dann wird es euch gut gehen. Und da nehmen sie den Auftrag Jesu entgegen und sie füllten die Krüge mit Wasser, mit sehr viel Wasser. Und Jesus, der sich dieser Hochzeitsleute erbarmte, er sagt, jetzt könnt ihr von diesem Wasser schöpfen. Aber die Knechte wussten nicht, dass es kein Wasser mehr war. Sie wussten nicht um die Verwandlung. Wie oft sind unsere Krüge leer? Wie oft fühlen wir uns ausgebrannt, orientierungslos? Und da wäre es gut, die Stimme Mariens zu hören, was er euch sagt, das tut. Was würde für uns das Wasser bedeuten, dass wir in unsere leeren Krüge füllen sollten? Ich könnte mir vorstellen, dass es heißt, füllt diese Leere aus mit eurer Sehnsucht, mit eurer Treue. Lasst euch verwandeln. Lasst euch wieder neu entflammen zur Liebe. Denn das, was uns am meisten fehlt und sehr oft fehlt, ist eine verlorene Liebe. Sei sie zu den Mitmenschen, aber auch oft fehlt uns die treue Liebe dem Herrn gegenüber. Auch da sind wir oft Versager. Wir sind nachlässig. Wir sind so vergesslich. Wir vergessen Gott so gern und so leicht. Und dann sind wir ausgebrannt und wissen nicht, woher. Füllt die Krüge mit Wasser, was er euch sagt, das tut. Das ist wichtig in unserem Leben, dies immer wieder zu hören, gesagt zu bekommen, was er euch sagt. Wo sagt er uns etwas? In der Heiligen Schrift sagt er uns ganz oft, was wir tun sollen, um aus unserer Not herauszufinden, um wieder frisch Wasser schöpfen zu können, um einen neuen Wein trinken zu können. Wie oft sagt er es uns, bittet und ihr werdet empfangen, sagt er. Oder an anderer Stelle, wer mich liebt, den wird auch mein Vater lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm nehmen. Und wenn Gott Wohnung in einem Menschen nimmt, dann hat dieser Mensch immer genug Wein der Liebe, dann wird es ihm an nichts fehlen. Es war sein erstes Wunder, heißt es. Es war das erste Zeichen, das ihn auswies, dass er die Macht hat. Dass er aber nicht nur die Macht hat, sondern auch die Barmherzigkeit, um diese Macht für uns Menschen einzusetzen. Er hat die Macht, uns wieder nach Hause zu holen. Denn dazu ist er gekommen, das Verlorene zu suchen. Das verlorene Schaf, das die Menschheit ist, auf seine Schulter zu nehmen, ganz nah bei ihm zu sein und es nach Hause zu tragen zum Vater. Vielleicht könnte dieser Rat von Maria über unserem kommenden Jahr, das jetzt ganz neu begonnen hat, stehen. Was er euch sagt, das tut. Dann habt ihr keine Not. Oder dann wird er euch immer aus eurer Not herausführen. Denn er hat die Macht, euch zu helfen. Und in seiner Liebe ist er eher bereit, eure Bitte zu erfüllen, als ihr bereit seid, eure Bitte an ihn zu richten. Wir sind am Ende unserer Betrachtung angelangt und wir wünschen Ihnen, dass Sie immer einen Stern finden, der Sie zum Herrn führt, dass Sie mit Ihrem Gebet zuweilen den Himmel öffnen können und darauf vertrauen, dass Ihre Gebete erhört werden und dass Sie an der Hand Mariens, die uns sagt, was er euch sagt, das tut, getrost diese Tage erwarten dürfen. Wir danken Ihnen fürs Mitgehen, fürs Zuhören, fürs Mitbetrachten in Ihrem Herzen und wir wünschen Ihnen weiterhin den Segen Gottes. Am Mikrofon waren wieder
Schwester Franziska Katharina
und Schwester Maria Theresia.